Herzlich willkommen bei der FEG Jülich. Schön, dass Sie uns gefunden haben. Lehnen Sie sich zurück und lassen Sie das Wort Gottes auf sich wirken.
Als Hinführung zur Predigt hören wir auf einen Abschnitt aus Matthäus 3. Ich lese nach der neuen Luther-Übersetzung. Wir hören auf Matthäus 3 die Verse 13 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf auf dem Wasser, und siehe, da tat sich der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes so wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Soweit die Lesung. Wir hören nun auf die Predigt. Und nach der Predigt werden wir eine Zeit der Stille haben und anschließend ein Video sehen, das gerne zu Hause mitgesungen werden darf.
Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Vielleicht hast du das Wunder von Weihnachten noch ein bisschen vor Augen. Gott wurde Mensch und Matthäus widmet 2 Kapitel lang diesem wunderbaren Ereignis seine Aufmerksamkeit. Und das Letzte, was wir dann von Jesus hören, ist seine Rückkehr nach Nazareth in Galiläa. Bevor es dann weitergeht und wir von seiner Taufe lesen und wir von seiner Erscheinung lesen, so auf der Weltbühne, gibt es einen Cut, einen krassen Einschnitt. 30 Jahre gehen irgendwie ins Land, von denen wir kaum etwas erfahren. Wir können nur vermuten, wie sich die Dinge in der Zwischenzeit so entwickelt haben. Jesus wächst in Nazareth auf. Mit 12 feiert er seine Bar Mitzwa und wird religionsmündig. In dieser Zeit ist er dann auch öfter mal im Tempel zu finden, wenn seine Eltern ihn suchen. So lesen wir das zum Beispiel bei Lukas. Er erlernt den Beruf des Zimmermanns. Er studiert die Tora und die jüdischen Schriften. Und lebt ansonsten 20 Jahre lang als einfaches Mitglied in der jüdischen Gemeinde. Was sein Lebensweg bis dahin aber doch schon auszeichnet, ist, dass er unverheiratet blieb und dass er sich keiner politischen oder religiösen Bewegung anschloss. Etwa den Pharisäern, den typischen Schriftgelehrten eigentlich, die für jede Lage auch das passende Gesetz parat haben und sich und den anderen auch keinen Fehltritt erlauben. Oder den Sadduzäern, die sich nur auf die schriftlichen Texte wie die Tora fixieren und sagen, das ist das, woran wir uns ausrichten. Oder den asketisch lebenden Essenern, die sich zurückziehen und in völliger Abgeschiedenheit und Askese leben. Aber Jesus lebte allein in der Nähe seines Vaters und wartete. Er schloss sich keiner diesen Gruppen an. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum denn dieses lange Warten? 20 Jahre hat er gelernt, hat er gearbeitet, studiert und gewartet. Was hätte Jesus in dieser Zeit nicht schon alles machen können? Mir geht es auch oft so, dass ich denke, ich hätte lieber keine Lücken irgendwie in meinem Lebenslauf. Und dass es irgendwie reibungslos weitergeht mit Gott. Dass kein dürres Jahr irgendwie da ist, das irgendwie so dazwischen kommt. keine Zeit, in der man irgendwie nur wartet und so in den Tag lebt. Keine Zeit, die sich irgendwie leer anfühlt. Aber das ist für Matthäus anscheinend gar keine Frage. Jesu Weg lief mit diesen 20 Jahren Vorbereitung und Warten genau auf den Weg Gottes zu. Und das ohne stringente Jahresplanung, ohne mittelfristige Missionsstrategie, ohne ein paar kleine Wunderheilungen irgendwie im Jugendalter, sondern warten auf eine Stimme in der Wüste. Warten auf zu der Zeit, wie wir es in Vers 13 lesen. Dieser krasse Einschnitt, vor den wir hergestellt werden, wertet die Zeit, die Jesus bis dahin verbringt, nicht einfach ab, sondern sie würdigt das Warten. Das sich führen lassen von Jesus im Alltag und in der Stille. Das Hören auf Gottes Stimme zu eben genau dieser Zeit, wie es hier bei Matthäus heißt. Zu dieser Zeit kam Johannes, der Täufer, in die Wüste und zu dieser Zeit kam Jesus an den Jordan zu Johannes. Gemeint ist ein Zeitpunkt, den Gott sich ausgesucht hat, um die beiden zusammenzuführen und um an beiden zu wirken. Und bei Gott sind solche Zwischenzeiten keine verlorenen Zeiten. Es sind Zeiten, in denen er uns reifen lässt, in denen eine gewisse Zeit erfüllt werden muss, wie es an vielen anderen Stellen heißt. Diese Zeiten des Wartens und des Vorbereitens, des Hörens, des Alltags, es gab sie auch für Jesus. Und es gibt sie für uns. Und dennoch führt uns Gott in dieser Zeit. Dennoch hat er ein Ziel und den Weg dorthin vor Augen und leitet uns darauf hinzu. Zu dieser Zeit, diese Worte bedeuten, dass du dich in der Tiefe einer schnellen und verplanten Welt doch auf Gottes Zeitplan verlassen kannst, dass er auch eine Zeit für dich hat. Das ist unser erster Punkt für heute. Jesus nimmt sich Zeit. Auch Jesus hat sich die Zeit genommen, um auf die Zeit seines Vaters zu warten. Und jetzt ist sie gekommen und er macht sich auf an den Jordan. Dahin, wo die Stimme des Predigers in der Wüste ertönt, die seinen Weg jetzt ebnen soll. Wir können uns das jetzt so vorstellen. Jesus kommt dort an den Jordan, da stehen schon eine Reihe weiterer Menschen und Johannes ist da mitten im Dienst und tauft die Leute. Und jetzt fällt ihnen mitten in seine Arbeit die Kinnlade runter, weil Jesus dort auftaucht. Und das, obwohl Jesus eigentlich das Gleiche von ihm erwartet, was er da ohnehin schon die ganze Zeit macht. Aber was genau macht denn Johannes da eigentlich? So religiöse Waschungen waren zu seiner Zeit eigentlich schon allgemein bekannt. Die asketischen Essener zum Beispiel haben sich regelmäßig im Toten Meer von ihren Sünden reingewaschen. Tauchbäder zur rituellen Reinigung waren auch im Judentum längst gang und gäbe. In der Tora werden sie ja sogar vorgeschrieben. Ich habe euch jetzt gerade mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht können wir das erste einmal einblenden. Danke. Was ihr hier seht, ist eine sogenannte Mikwe. Ein jüdisches Reinigungsbecken, natürlich auch mit 7 Stufen, die ins Wasser führen. Und mit einem Fassungsvermögen von etwa 500 Litern, auch das war vorgeschrieben. Und es musste sogar lebendiges Wasser sein. Das heißt, es muss fließendes Wasser sein aus natürlichem Ursprung, also Quellwasser oder Grundwasser. Und es darf nicht anderweitig dorthin transportiert werden. Heute sieht so eine Mikwe vielleicht etwas moderner aus. In etwa so können wir uns das vielleicht vorstellen. Es erfüllt aber grundsätzlich immer noch den gleichen Zweck. Als Taufbecken vielleicht etwas eng, aber deshalb hat sich Johannes auch in den Jordan gestellt und nicht wie hier in eine Mikwe. Die Taufe von Johannes mag vielleicht durch solche Reinigungsriten inspiriert sein. Aber sie ist dennoch ganz anders. Denn nicht der Täufling muss sich selbst taufen oder reinigen, sondern der Täufer tut das für ihn. Der Täufer symbolisiert Gottes Handeln am Menschen. Eine Reinigung zur Umkehr, die der Mensch nicht selbst an sich vollziehen muss und kann. Deshalb tauft Johannes das ganze Volk zur Umkehr ihrer Sünden. Das hatten sie nötig und das war sein Auftrag. Krass wird es erst da, als Jesus ihm begegnet. Wie kann der Sohn Gottes getauft werden und von seinen Sünden, die er ja gar nicht hat, reingewaschen werden? Wie kann das sein? Und für Johannes war das eine ganz wesentliche Frage. Deshalb lesen wir seine Reaktion in Vers 14, Johannes aber wehrte ihm. Er geht sofort in eine Abwehrhaltung. Nein, das kann nicht sein, das darf doch gar nicht sein, dass ich als Sünder dem sündlosen Menschensohn, dass ich ihn taufe oder geschweige denn, dass ich ihm überhaupt nahe komme oder dass er mir nahe kommt. Das ist wirklich eine Nummer zu groß für mich und mit diesem Gedanken ist auch Johannes nicht alleine. Diese Abwehrhaltung, in die Johannes hier geht, wird Jesus noch sehr oft begegnen. Und das hat unterschiedliche Gründe. Einerseits haben wir da die jüdische Oberschicht, die Schriftgelehrten, die auch um diesen Anspruch Jesu wissen. Also Jesus als der Menschensohn, Gottes Sohn, der die Vollmacht hat, den Menschen ihre Sünden zu vergeben. Das macht ihnen Angst. Denn es stellt die bisherigen Verhältnisse völlig auf den Kopf. Deshalb muss dieser Jesus vom ganzen Volk ferngehalten werden. Gottes Gebote sind ja klar in der Tora beschrieben und an Jesus hat er keinen Platz. So die typische Reaktion der Pharisäer. Selbst seine Jünger gehen auf Distanz und wehren ihm. Judas verrät ihn, Petrus verleugnet ihn. Das übrige Volk kriegt es mit der Angst zu tun, wenn Jesus in Vollmacht predigt und Wunder tut, weil sie diesen großen Unterschied zwischen ihm und sich plötzlich ganz spürbar nah vor Augen haben. Dort erschrecken sie. Dort sehen sie sich in einem so hellen Licht ausgesetzt, dass ihr Herz verzagt. Und dort am Jordan, da verzagt gerade das Herz von Johannes. Er will es nicht zulassen, als Sünder dem Sündlosen zu begegnen, ja ihm sogar einen Dienst zu erweisen. Er hält sich nicht für würdig und deshalb ist sein Credo an dieser Stelle: Ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Vielleicht kennst du solche Fragen auch oder Fragen, die so ähnlich sind. Dann bist du mit Johannes und Menschen, die sich diesem hellen Licht ausgesetzt sehen, in besser Gesellschaft. Und die auch ihre Unzulänglichkeit in diesem hellen Licht sehen. Und weißt du was? Gerade deshalb kommt Jesus überhaupt. Weil er die Gemeinschaft mit den Sündern sucht und nicht mit denen, die sich selbst für besonders heilig halten. Gemeinde ist kein Museum für Heilige, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Das hat mir vor kurzem ein guter Freund gesagt. Die Gemeinde ist kein Club für Heilige und Superfromme. Und genau das ist auch das Problem für die Pharisäer. Sie halten sich nämlich nicht für Sünder. Deshalb wollen sie keine Gemeinschaft mit ihm haben. Und deshalb halten sie Abstand. Ihr Herz will es nicht zulassen. Und weil auch Johannes nicht verstehen kann, dass Jesus hier die gleiche Taufe beansprucht wie alle anderen sündigen Menschen, die von ihm getauft werden, deshalb wehrt er ihn ab. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden. Seine Abwehrhaltung lässt ihn in seinem Dienst verzagen, in den Gott ihn ja eigentlich eingesetzt hat, zu dieser Zeit. Und Jesus sieht das und er reagiert. Seine Antwort lesen wir einen Vers später. Lass es jetzt zu. Lass es zu. Denn so müssen wir alle Gerechtigkeit erfüllen. Ich finde, seine Antwort an Johannes hat schon fast seelsorglichen Charakter. Jesus widerspricht ihm gar nicht mal grundsätzlich, sondern er sagt, lass es zu. Es ist okay, dass du so bist und dass ich so bin. Gott will dich gebrauchen und ich will meinen Weg nicht ohne dich gehen. Deshalb ist das unser zweiter Punkt für heute. Jesus ermutigt Johannes. Lass es zu in deinem Herzen, hier wo wir gerade stehen, dass ich dir begegne und Gott mit uns beiden etwas vorhat. Öffne dich aus deiner Abwehrhaltung. Dass ich hier bei dir bin und mich von dir taufen lasse, das ist Gottes Wille. Wir erfüllen alle Gerechtigkeit. Zu dieser Zeit hat Gott dich zur Umkehrtaufe eingesetzt und zu einer anderen Zeit werde ich die Sünde aller Menschen am Kreuz tragen. Und dann werden sie auf meinen Namen getauft. Wir erfüllen alle Gerechtigkeit. Wenn Jesus davon spricht, dann meint er das, was Gott für seine Menschen will, was er sich für sie wünscht. Eine Gerechtigkeit, die den Menschen gerecht spricht und ihn unter die Liebe Gottes stellt. In der Taufe von Jesus durch Johannes sind beide auf dieser Gerechtigkeit Gottes unterwegs. Jesus und Johannes, beide mit ihrem speziellen Auftrag, den Gott ihnen zugedacht hat, auch wenn sie sich voneinander unterscheiden. Gott macht es möglich, dass Menschen wie Johannes ihr Denken, ihr Handeln, ihr Wollen an seiner Gerechtigkeit ausrichten. Für Johannes gab es eben diesen Zeitpunkt, den Menschen durch die Taufe zu zeigen, dass Gott sich eine Umkehr für sie wünscht. Und Jesus beteiligt damals Johannes und heute uns Menschen daran, auf diesen Weg Gottes hinzuweisen und sich an seiner Gerechtigkeit auszurichten. Das ist das Geheimnis davon, dass wir Gottes Mitarbeiter sind, dass Gott uns zu seinen Mitarbeitern macht. Er ist es, der uns begabt, der uns Fähigkeiten schenkt, der uns in einen Auftrag, in einen Dienst einsetzt. Und er ist es auch, der uns von unserer Abwehrhaltung freimacht, der uns dabei hilft, unsere Arme wieder aufzumachen und zu sagen, ja Herr, nimm mich in den Dienst. Der uns zuspricht, lass es geschehen. Gott hat dir diese Aufgabe zugedacht. Deine Begabung sind seine Geschenke an dich. Du bist sein Mitarbeiter. Du darfst dich von ihm gebrauchen lassen und du darfst dabei erfahren, dass Gott mit dir zusammen sein Reich baut. Deshalb brauchst du dich selbst und deine Fähigkeiten, das, was Gott dir gegeben hat, nicht klein machen. Und das ist auch was, was ich immer wieder tatsächlich selbst erfahren habe. Ich bin auch groß geworden in einer Gesellschaft, die durchaus auf Bescheidenheit pocht, in Bescheidenheit lebt, in der Bescheidenheit irgendwie ganz wichtig ist. Und mir sind viele meiner Gaben und Fähigkeiten erst sehr spät aufgegangen. Und ich kämpfe heute teilweise noch damit, sie bei mir selbst zu entdecken und auch anzuerkennen, mich aus dieser Abwehrhaltung auch zu lösen. Und ich frage mich, wie viele Möglichkeiten und Fähigkeiten vielleicht doch aus Angst eben vor dieser Abwehrhaltung und vor dieser Bescheidenheit unter den Teppich gekehrt werden. Und dann ermutigt mich das, was Jesus hier mit Johannes tut. Sein Weg ist ein anderer. Lass es zu, dass er auch zu dir kommt und dich in den Dienst nimmt. Und wenn er das tut, dann liegt es nicht daran, dass das, was wir tun, möglichst perfekt ist oder dass wir irgendwie perfekt sind, sondern weil Gott uns so gebraucht, wie wir sind. Mit allen Fehlern und mit allen Macken, die da sind. Das ist ja gerade das Geniale. Deshalb kann ich doch gerade meine Arme aufmachen und sagen, ja Gott, nimm mich in den Dienst. Und auch aus diesem Grund kann ich mich immer wieder auch hier an die Kanzel stellen. Nicht, weil meine Worte irgendwie perfekt sind oder weil ich jeden Sonntag optimal ausgeschlafen bin, sondern weil Gott meine Hände und meine Worte in den Dienst nimmt. Wenn Jesus sagt, lass es geschehen, dann kann ich auch antworten, ja, Jesus, du kommst zu mir. Mit einem Ausrufezeichen, nicht mehr mit einem Fragezeichen. Ja, Jesus, du willst mich gebrauchen. Auf deine Möglichkeiten will ich vertrauen. Und so gewinnt auch Johannes hier den Mut, seine Aufgabe anzunehmen. Was dann geschieht, ist für Jesus in der Taufe wie ein warmer Rückenwind. Gott stellt sich zu ihm mit den Worten, mein Kind, ich habe dich lieb und ich freue mich über dich. Wie schön ist das, wenn eine Mutter ihr Kind sieht und lacht und sich von Herzen freut? Oder wenn ein Vater seine Tochter oder seinen Sohn mit glänzenden Augen freundlich ansieht? Da ist Wärme, da ist Nähe und Vertrauen. Es ist zu spüren, wie dem Kind diese Worte guttun, wie es innerlich wächst und wie es glücklich ist. Solche Worte sind wie ein warmer Wind im Rücken. So kann man das Leben annehmen. So wird das Kind stark für alles das, was kommt. Und bevor es auch für Jesus richtig losgeht, hört er von seinem Vater in der Taufe diese Worte. Das ist unser dritter Punkt. Jesus stellt sich unter Gottes Liebe. Ich denke, das ist immer noch wirklich die Essenz der Taufe. Ich darf Zuspruch, den Zuspruch Gottes, du bist mein geliebtes Kind, hautnah erfahren. Er nimmt mich in seine Liebe ganz mit hinein. Und es mag dann in dieser Taufe auch unterschiedliche Vorstellungen geben, was in diesem Moment mit Jesus geschieht. Wird ihm vielleicht jetzt erst richtig bewusst, dass er Gottes Sohn ist? Erfährt Jesus die Stimme aus dem Himmel als Berufung durch Gott? Oder wird jetzt für alle das offen klar, wer Jesus eigentlich ist? Aber ganz gleich, welche Perspektive du hier bevorzugst, die Wärme und die Vertrautheit dieser Worte, die zeigt die tiefe Verbundenheit zwischen Jesus und seinem Vater. Die Taufe gibt Jesus diesen Rückenwind. Kraft, Mut und Vertrauen für das, was auf ihn zukommt. Denn das Wichtigste wird hier schon klar. Gott sagt, du bist mein Sohn, ich habe dich lieb und ich habe an dir Freude. Darauf kann sich Jesus verlassen, was auch geschieht. Und ich glaube, dass diese Taufe Jesu auch ein Urbild, ein Ursprungsbild dafür sein kann, wie unsere eigene Taufe ist. Gott hat das nämlich auch zu uns gesagt. Du bist mein Kind, ich habe dich lieb und an dir habe ich meine Freude. Gott gibt auch uns diesen warmen Rückenwind. Die Zusage der Taufe, die gibt auch uns Kraft und Mut für die Aufgaben, die Gott uns anvertraut. Auch wir sind in der Taufe dazu berufen, Jesus zu folgen. Wir sind berufen und begabt für diesen Weg. Gestärkt für den nächsten Schritt. Für eine Entscheidung. Für einen Abschied. Für eine neue Aufgabe. Erinnerst du dich immer mal wieder gerne an deine Taufe? Oder wenn du noch nicht getauft bist, hast du darüber schon nachgedacht, dich taufen zu lassen? Und dir diese Zusage hautnah zusprechen zu lassen. Mich an meine Taufe zu erinnern, das heißt für mich auch, mir diese Zusage von Gott immer wieder neu zu Herzen zu nehmen. Ja, Gott liebt mich und er hält mich fest. Also kann ich auch anpacken. Auch da, wo die Dinge irgendwie dunkel oder alltäglich sind. Wo man sich schmutzig macht, wo man im Schlamm auch mal ausrutschen kann. Wo meine Knie auch mal wackelig werden. Überall da trägt mich sein warmer Rückenwind. Wir wissen, dass wir Gott im Rücken haben, der uns festhält. Also brauchen wir uns auch nicht dauernd irgendwo ängstlich festzuklammern, damit uns nichts passiert. Weil wir Gott im Rücken haben, haben wir unsere Hände und unsere Füße frei, um in diese Welt hineinzugehen und etwas anzupacken. Jesus hat es uns vorgemacht. Wo ein Mensch die Taufe empfängt, überschneidet sich die Geschichte Jesu mit unserer. Was damals am Jordan geschah, das geschieht auch heute an uns. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, die ich lieb habe. Das steht am Anfang unseres Glaubensweges. Lasst uns jetzt noch einmal kurz zurückschauen. Was wir an der Taufe Jesu gesehen und gehört haben, das gilt nämlich auch für uns. Unser erster Punkt war, Jesus nimmt sich Zeit. Bevor es richtig losgeht, darfst auch du das tun. Du darfst ihm deine Zeit anvertrauen, auf seinen Moment warten, hören, dich führen lassen. Für Gottes Zeitplan ist deine Zeit nie verlorene Zeit. Der zweite Punkt, Jesus ermutigt Johannes. Und auch du bist sein Mitarbeiter. Wir müssen nicht bis ins Letzte wissen, wie Gott uns jetzt gebraucht und was er damit tun wird, wenn wir ihm unsere Arme öffnen. Schau dir nur mal den Johannes an. Lass es geschehen, lass dich in den Dienst nehmen und ermutige auch andere an Jesu Vorbild, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Dafür gilt, Gott sucht keinen perfekten Heiligen, sondern genau dich. Und unser dritter Punkt, Jesus stellt sich unter Gottes Liebe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus ist auch hier unser Vorbild, indem er sich auf diese Weise in der Taufe Gottes Liebe aussetzt und sich fest mit beiden Beinen auf seine Liebe stellt. Das ist sein warmer Rückenwind und sein festes Fundament für alles, was kommt. Lass auch du dich taufen und stell dich zu ihm. Auch du bist sein geliebter Sohn und seine geliebte Tochter. Und auch du darfst das in der Taufe hautnah erfahren. Und um dich mal ganz konkret mit den Worten aus Apostelgeschichte 8 zu fragen, hier ist viel Wasser. Was hindert dich, dich taufen zu lassen? Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Neugierig geworden auf mehr? Besuchen Sie uns. Herzliche Einladung zu unserem Gottesdienst sonntags um 10:30 Uhr.